Nichts Besseres darin ist, denn fröhlich sein im Leben.
Als Grabinschrift ist dieser Satz so ungewöhnlich wie der Name der Toten. Nitribit, ein Name wie Sprengstoff. Und so ungewöhnlich wie ihr Beruf. Rosalie Marie Auguste Nitribit war Prostituierte. Die Lebedame der 50er Jahre.
Mit 24 Jahren wird sie auf dem Düsseldorfer Nordfriedhof beerdigt. Dort auf dem Feld 95, Nummer 1148, liegt die blonde Hure Rosi aus Frankfurt nun. Ohne Schädel. Ihr Kopf wurde beschlagnahmt. Als Asservat eines Kapitalverbrechens. Ihr Leichnam ist gezeichnet von den Spuren, wie sie Gerichtsmediziner hinterlassen.
Nichts mehr von ihrer dezenten Eleganz, ihrem gepflegten Äußeren, ihren wohlkalkulierten und akribisch beachteten Markenzeichen. Eine ungewöhnliche Form von Corporate Identity für dieses Gewerbe in damaliger Zeit.
Nichts mehr auch von dem Selbstbewusstsein und der Eitelkeit, die ihre Kollegin und gelegentliche Triolenpartnerin, nennen wir sie Irma, wie Irma Ladus, vor dem Untersuchungsrichter besonders hervorhob.
Sie wusste überhaupt gut über sich selbst Bescheid, über ihre Grenzen und Möglichkeiten. Nur in einem hat sie sich etwas überschätzt. Sie hielt sich nämlich für die schönste Frau von Frankfurt. Sie war auch sehr stolz darauf, dass man sie überall kannte.
An dem Tag nun, der als Todestag auf ihrem Grabstein steht, sollte sie tatsächlich bis in den letzten Winkel des Landes bekannt werden. Durch eine Rundfunkmeldung vom 1. November 1957. Es ist Freitag und Allerheiligen.
Sicher ist, dass dieser Tag nicht ihr Todestag sein kann, denn als man sie findet, weist ihr Körper bereits starke Verwesungsspuren auf.
Die Meldung elektrisiert viele Menschen in Frankfurt und weit darüber hinaus. Vor allem männliche Menschen.
In ihrer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt ist heute Nachmittag gegen 17 Uhr das 24-jährige Mannequin Rosemarie Nitribit tot aufgefunden worden. Das Mädchen ist vermutlich ermordet worden. Der Tod kann nach Ansicht des Arztes bereits vor 2 oder 3 Tagen eingetreten sein. In diesem Zusammenhang fahnte die Kriminalpolizei nach einem schwarzen Mercedes SL190, den das Mädchen gefahren hat.
Rosemarie Nitribit steht tatsächlich als Mannequin unter der Nummer 26830 im Telefonbuch. Ganz ungeniert geht sie unter dem, sagen wir, Künstlernamen Rebecca ihrem Beruf als Dirne nach. Mitten in der Stadt.
Aus eben jenem gesuchten schwarzen Mercedes SL190 Cabrio heraus spricht sie die Männer an oder gabelt sie in Bars und Restaurants auf. Zu einer Zeit, da Frauen ohne Begleitung abends nicht einmal ins Café dürfen.
Der Mercedes wird übrigens gefunden. In ihrer Werkstatt. Seit Dienstag 17 Uhr ist er, wie verlangt, fertig. Wird aber nicht abgeholt von der Besitzerin, obwohl sie Druck gemacht hatte.
An jene Zeit der Tabus und Repression gegen Frauen kann sich Anne-Rose Katz noch sehr genau erinnern, auch an ihre ungeschriebenen Gesetze.
Also Lola, anstatt bekannte Schauspielerin und ich eine nicht unbekannte Journalistin, wir gehen also um 10:30 ins Café Kranzler, da steht ein livrierter Herr an der Tür und sagt, so, der Herr Gemahl kommt wohl noch. Nein, haben wir gesagt, der Herr Gemahl ist nicht dabei. Dann hat er gesagt, dann tut's mir leid, meine Damen, dann kann ich Sie nicht reinlassen.
Eine andere Frankfurter Journalistin, Jutta Thomasius, wundert sich da gar nicht.
Es war eine Gesellschaft, die sich nach außen hin noch den Anschein gab, als sei sie jetzt wirklich nur an Wiederaufbau interessiert, an schöne, neue Moral, gute Moral nach dem Hitlerismus. Sie dürfen nicht vergessen, dass das viel zu nah an Hitler dran war, wo eben die Menschen wirklich Schuldgefühle, Komplexe hatten, was sie gemacht haben. Nun soll aber alles besser werden. Und in dieses alles besser werden passte das Bild der Hure eigentlich nicht rein.
Spielfilmregisseure, Dokumentaristen, Schriftsteller, Kriminalautoren, ja sogar Kriminalkommissare, wetteifern bis heute um die Lösung dieses Mordes und um das treffendste Porträt von der zierlichen Frau.
Nun endlich haben wir einen ersten Blick in die Akten geworfen. Das Opfer Rebecca, alias Rosemarie, hat an Kontur gewonnen.
Bezeichnend, dass die mindestens 4 namhaften Mitglieder der deutschen Industriedynastien, die in den Akten auftauchen, es nie wagen werden, das lächerliche Geheimnis ihres Umgangs mit dieser Frau zu lüften.
Vom Betreten des Tatorts an weiß die Kripo, dass ein Mitglied der Familie Krupp gern gesehener Gast in der Stiftstraße 36 in Frankfurt war. Aber davon soll partout nichts nach außen dringen. Kommissar Helmut Konrad findet die Spur Krupp. Ein Foto im Rahmen. Über Jahre werden die Ermittler von der Presse bedrängt werden. Natürlich gibt es sofort Gerüchte, aber von der Kripo allenfalls Andeutungen. Erst jetzt, nach 40 Jahren und auch erst auf Nachfrage, wird der Name genannt.
Das Bild, das ein Angehörigen der Familie Krupp von Bohlen-Eibach darstellt und bei der Nitribit an der Wand hing, habe ich an mich genommen, damit niemand damit an die Öffentlichkeit gehen konnte.
Und wen stellst du da?
Ja, das stellt den Harald von Bohlen-Eibach dar, ne?
Ein anderer Beamter hatte schon früher einen diskreten, aber noch verschlüsselten Hinweis gegeben. Man habe schließlich einen Sohn aus der Großindustrie schonen wollen, der erst 1955 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sei und weiß Gott genug gelitten habe. Dem wolle man nicht durch Indiskretion auch das Privatleben belasten. Ein Name? Nein. Diskretion, das Zauberwort bei diesen Ermittlungen auf Jahrzehnte hinaus.
Diese verständnisvolle Behandlung haben allerdings nicht alle Freier und Verdächtige erfahren dürfen. Aber davon später. Dann auch mehr von der besonderen Beziehung, wie sie zwischen Rosi, Rebecca und ihrem Harald dem Zweiten, wie sie ihn nannte, bestand. Mehr auch zu ihrem Harald dem Ersten und zu 2 Playboy-Brüdern.
Es ist an der Zeit nachzutragen, woher diese Frau kommt, die so ungeniert alle Tabus der Zeit bricht und sich und ihren Broterwerb nicht versteckt. Eine, deren Marketinginstrument das Auto ist, jenes berühmte schwarze Mercedes-Cabriolet 190 SL. Kennzeichen H70-6425 mit roten Ledersitzen und Weißwandreifen.
Am 1. Februar 1933 wird sie geboren. Sie ist unehelich, ein richtiges Arme-Leute-Kind. Ihre Mutter, die oft fälschlich als schwachsinnig beschrieben wird, bekommt von einem anderen Mann noch eine uneheliche Tochter. Rosemarie gibt sie im Alter von 5 Jahren in ein Heim, später dann zu Pflegeeltern in ein kleines Dorf am Niederrhein. Bereits mit 14 Jahren besucht der Teenager die französischen Besatzungssoldaten auf dem Militärflughafen. Da lernt sie, wie man aus seinem Körper Kapital schlagen kann.
Neue Schuhe, neue Strümpfe und ein neues Kleidchen hängt im Spind. Hoppla, man wird reicher, wenn auch nicht besser. Die Liebe ist des Wunders schönstes Kind.
Bis zu ihrer Volljährigkeit, damals erst mit 21 Jahren, macht sie alles durch, was der Staat an Repressionen für gefallene Mädchen bereithält. Fürsorgeerziehung, die das Abgleiten in die Prostitution verhindern soll, Verhaftung wegen Landstreicherei, mit 19 Frauenheim in einer Arbeitsanstalt. Dort bescheinigt man ihr, sie sei gemütsarm, interessenlos, bequem und ungeschickt beim Arbeiten. Auf jede Entlassung folgt prompt die erneute Einweisung, bis sie sich, endlich volljährig, nach Frankfurt absetzen kann. Ihre ersten Jobs als Tisch- und Bardame behält sie nicht lange. Ihr steht der Sinn nach einer anderen Karriere. Vom billigen Flittchen zur Kurtisane der Wirtschaftskapitäne. Das gelingt ihr. Mit Rückschlägen. Und das hat sie möglicherweise mit ihrem Leben bezahlt.
In der kurzen Zeit bis zu ihrem Tod bringt sie es in der Tat zu etwas. Über einen Baukostenzuschuss zu einem begehrten Zwei-Zimmer-Apartment in der Innenstadt, zu Nerzmantel, Pelzcape, 2-Karäter, goldenen Armreifen und Modellkleidern, 60 Paar Ballischuhen und insgesamt Ersparnissen von etwa 100.000 Mark. Wer nun gehörte zu ihrem Kundenkreis? Das war zunächst die wichtigste Frage für die Polizei. Heinz Breiter von der Mordkommission.
Natürlich waren es zahlungskräftige Freier zum großen Teil, aber dieser Kundenkreis bestand nicht nur aus Leuten der oberen 10.000, sondern zu ihren Kunden zählten Personen aus vielen Berufsgruppen. Es kam sogar vor, dass Rosemarie Netterbett Personen nachgelaufen ist, um kostenlos ihre Liebesdienste anzubieten, aus reiner Sympathie zu diesen Personen. Und sie war eigentlich anderen gegenüber nie ruppig und hatte eine Art, die also bei Männern gut ankam. Sie verstand es, in der Ansprache ein Verhältnis zu erzeugen, das gleich ein gewisses Vertrauensverhältnis für das jeweilige zu erwartende Liebesspiel bedeutete.
Auch ihrem Fensterputzer konnte sie, wie der bei der Kripo zu Protokoll gab, eindeutige Angebote machen.
Aus heutiger Sicht ist sein Alibi übrigens nicht fugendicht. Das gilt für viele andere Zeugen auch. Aus heutiger Sicht hätten nach dem Urteil von 1960 viele Spuren noch einmal auf das Alibi hin überprüft werden müssen. Denn seit dem Urteil muss ein anderer Todeszeitpunkt angenommen werden, als die Kripo vermutet hatte. Auch davon später mehr.
Zunächst aber, wie ermittelt die Kripo die Todeszeit des Opfers? Und was findet sie am Tatort vor? Aus den unveröffentlichten Erinnerungen eines Kriminalhauptkommissars, der am 1. November 1957 um 17.45 Uhr zu Hause abgeholt und direkt zum Tatort gebracht wurde?
Im Wohnzimmer, quer zur Couch, lag die Netterbett rücklings auf der Erde. Sie trug ein anthrazitgraues Kostüm, keine Schuhe, ein Bein auf der Couch. Es sah aus, als habe sie sich für den Ausgang bereit gemacht. Die Leiche wies eine Kopfverletzung auf. Sie blutete aus Mund und Nase. Am Hals waren Würgemale zu erkennen, vorn Hautschäden wie von Fingernägeln. Zwischen Täter und Opfer hatte ein Kampf stattgefunden. Die Leiche war schon in Verwesung übergegangen. Die Rückbildung der Leichenstarre deutete auf eine Liegezeit von ca. 70 Stunden nach Todeseintritt hin.
Dies ist möglicherweise der erste folgenschwere Irrtum.
Über Jahre wird sich der Streit zwischen Kritikern und Kripo fortsetzen, darüber, dass niemand am Fundort die Zimmertemperatur gemessen hatte. Sie lag zwischen 25 und 30 Grad. Der Gerichtsmediziner habe doch schließlich ein Thermometer dabei gehabt, verteidigt sich die Kripo später in einem Aufsatz.
Der Gerichtsmediziner hat die Leiche aber erst in seinem Institut gesehen.
Eine weitere Ausrede wird sein, die Temperatur bei einer Boden- und Deckenheizung schwanke erheblich. Da hätte die Messung gar nichts erbracht.
Tatsache bleibt, und so steht es auch im Urteil, dass die Raumtemperatur nicht gemessen wurde. Folglich nicht exakt genug vom Zustand der Leiche der Tatzeitpunkt errechnet werden konnte.
Aber das ist nicht der einzige Patzer von weitreichender Bedeutung. Der Kommissar hat auch noch eine Anekdote parat.
Da in der Wohnung eine erhebliche Hitze herrschte, nahm ich meinen Hut ab und stellte ihn, die Garderobe im Flur war mit Mänteln und Hüten der arbeitenden Beamten voll belegt, im Schlafzimmer mit der Öffnung nach oben, um keine Spuren zu hinterlassen, neben die Tür auf den Fußboden. Am nächsten Tag konnte ich in der Zeitung lesen, der Mörder habe seinen Hut zurückgelassen.
Die Journalie erst habe, nachdem der Tatort für sie freigegeben war, den Hut zum Indiz gegen den Mörder gemacht, so seine Version. Wahrscheinlicher ist aber, dass seine Kollegen mit Akribie die Hutspur verfolgten. Bei allen ersten Vernehmungen wird nämlich die Frage gestellt, ob der Zeuge denn Hutträger sei.
Aber weiter im Text des Kripo-Beamten.
Der Erkennungsdienst sicherte die Spuren. Die Kontrolle über alles übte Oberkommissar M. aus. Ich sah mich noch im Schlafzimmer und in der Küche um. Dort standen ein Kochtopf und ein kleiner Teller mit geringen Resten einer Milchspeise, vermutlich von Reisbrei. Vor der Tür hatten drei Tüten mit Brötchen, wie sie täglich geliefert werden, gestanden. Das war bedeutungsvoll in Bezug auf die wahrscheinliche Tatzeit. Die Wohnungstür war unverschlossen, also nur zugezogen gewesen. In der ganzen Wohnung hatte kein Licht gebrannt, nur das Lämpchen am Plattenspieler war eingeschaltet. Die Fenster waren verschlossen. Den Hund, einen kleinen jungen weißen Pudel, hatte man im Schlafzimmer bei verschlossener Tür vorgefunden. Er war also eingesperrt gewesen. Exkremente fehlten in der ganzen Wohnung. Das konnte bedeuten, dass der Hund vor Hunger seine Ausscheidungen gefressen hatte. Spuren, die darauf hindeuteten, fanden sich nicht.
Im September 1959, also 2 Jahre nach dem Mord und wenige Monate vor Prozessbeginn gegen den Handelsvertreter Heinz Pohlmann, wird das Hessische Landeskriminalamt in einem Bericht für die Staatsanwaltschaft kritisieren:
Bei der Tatortsicherung haben offensichtlich zu viele Personen Zutritt gehabt, sodass angenommen werden muss, dass eventuell Exkremente des Hundes im Schlafzimmer, die für die Bestimmung des Todeszeitpunktes der Nitribit wichtig gewesen wären, vermutlich vertreten und deshalb nicht aufgefunden wurden.
In einem Punkt aber wurde nicht geschlampt. Mit der Quarzlampe wurde die gesamte Wohnung abgesucht. Und was sahen die Kommissare und Beamten?
Überall auf Couch, Sesseln und Teppichen leuchteten die fluoreszierenden Spermaspuren auf. Die Nitribit schien auf ihrem Spezialgebiet, das sie ja bereits seit 10 Jahren beherrscht hatte, sehr vielseitig gewesen zu sein. Daher ihre unzweifelhaften großen Erfolge.
Ich hab so viel Talent zur Liebe. Und küssen, 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 küssen kann ich auch. Bei dem Talent, wenn ich es übe, dann langt es nicht nur für den Hausgebrauch. Nicht alle haben so schöne Gaben, mit denen man die Männer glücklich macht. Ich hab so viel Talent zur Liebe. Und wer mich kennt, der bewundert mein Talent.
Ein weiterer Fauxpas der Ermittlung. Auch die Brötchen in den 3 Tüten werden nie als Asservat dienen können. Denn die Putzfrau, die die Polizei alarmiert hatte, nimmt sie an sich. Einige davon isst sie zum Abendbrot, die anderen wirft sie weg.
Aus den Erinnerungen des Kommissars geht noch etwas anderes hervor. Sein verantwortlicher Kollege vor Ort, Kommissar M., ist erst wenige Wochen Leiter der Mordkommission. Er kommt vom Einbruchsdezernat, war dort sehr erfolgreich.
Der erfahrene Kriminalhauptkommissar?
Ich habe nie begriffen, weshalb der Direktor angeordnet hatte, ich solle mich bei der Bearbeitung des Falles heraushalten und es M. allein machen lassen. Gerade dieser Fall hätte eines versierten Leiters bedurft. Die ganze Hektik, die von außen hereingetragen wurde, übertrug sich auf das Team. Insbesondere auf Oberkommissar M., der völlig neu in der Materie und des Schwimmens praktisch unkundig ins Wasser geworfen wurde. Dabei war klar, dass die Unterteilung der Spuren in wichtig und unwichtig allein dem Leiter zustand. Dieser aber fühlte sich total überfordert, kam abends zu mir und meinte, ich schaffe es nicht. Ich werde bei dem Durcheinander total verrückt, lass mich ablösen. Wir hatten ein freundschaftliches Verhältnis, deshalb sagte ich zu ihm, komm bitte mit deinen Problemen und Fragen zu mir, ich helfe dir gern, das schaffst du schon. Er hat es nicht geschafft. Am 11. Tag gab er endgültig auf und bat um Ablösung. Die Nachtausgabe schrieb, Direktor Kalk hat jetzt die Leitung der Mordkommission übernommen. Das war wohl etwas übertrieben. Nach meiner Erinnerung hat der Direktor nur die Spuren der High Society verfolgt und die Presse unterrichtet.
Einige Monate später wird auch das vorbei sein. Oberstaatsanwalt Heinz Wolf sorgt dafür, dass ihm ein Maulkorb verpasst wird. Das Wort hat ab sofort nur noch die Staatsanwaltschaft.
Im hessischen Hauptstaatsarchiv, diskret verborgen vor der Öffentlichkeit, lagern seit Jahren die Zeugnisse über Leben und Sterben der Hure Rebecca, die sich zuweilen auch als Gräfin Maritza ausgab. Auf dem Aktenwagen, immer schön paarweise übereinander gestapelt, 2 Dutzend mausgraue Pappkartons, nebst 2 notdürftig verschnürten, bereits leicht zerfletterten Päckchen und einer offenen Gerichtsakte, mehrfach umgestempelt und paraffiert. Mausgrau, eine Farbe, die im Indizienprozess eine große Rolle gespielt hat. Mausgrau, die Farbe, die den Angeklagten fast Kopf und Kragen gekostet hätte.
Unter der Registriernummer 33233, Klammer auf, 1/72, Klammer zu, verstauben über 6000 Blatt Ermittlungen von mehr als 500 Spuren der Strafsache gegen den Handelsvertreter Heinz Pohlmann wegen Mordes und schweren Raubes zum Nachteil der Prostituierten Rosemarie Nitribit.
Man muss sie einzeln in die Hand genommen haben, um zu ermessen, wie viele Stunden, Tage, Wochen, wie viele Fragen und Zweifel mit jedem einzelnen Namen, mit jedem einzelnen Vorgang verbunden sind. Weit über 500 Menschen, Alibis und entsprechend viele Wahrheiten und Lügen.
Keine Frage, die Ermittler haben all ihr Können aufgebracht, jede Menge Geduld und besten Willen bewiesen, um das Verbrechen aufzuklären. Haben sich mit Aufschneidern und Denunzianten herumgeschlagen, mussten Zeugen nachsetzen und Vertraulichkeit wahren.
Es war eine Mammutermittlung, der sich die Beamten nicht immer gewachsen zeigten. So stellte der zur Überprüfung angesetzte Supervisor des Hessischen Landeskriminalamtes resignierend fest:
Die Akten lassen erkennen, dass sehr viele Kriminalbeamte in die Ermittlungen eingeschaltet waren, die dann aber offensichtlich in vielen Fällen bei Zeugenvernehmungen nicht ausreichend über die bis dahin getroffenen Feststellungen unterrichtet waren. Auch Pohlmann wurde von mindestens 4 verschiedenen Kriminalbeamten vernommen, was sich sicher nachteilig für den gesamten Ermittlungsgang auswirkte. Die gesamte Akte ist weder nach zeitlichen noch nach anderen Gesichtspunkten irgendwie geordnet, sodass jede Übersichtlichkeit überhaupt fehlt.
Bleibt noch nachzutragen, dass der Beamte aus Wiesbaden Heinz Pohlmann zwar für den Täter hielt, aber in dessen Vernehmungen gravierende Schwachstellen aufzeigen musste.
Unbemerkt bis zu unserer Recherche decken die Akten aber noch etwas sehr Überraschendes auf. Selbst in einem Land, das als bürokratisch verschrien ist und als organisatorisch perfekt gilt, gibt es Vertuschungsmöglichkeiten wie in Bananenrepubliken.
Wie anders wäre es sonst zu erklären, dass 4 der wichtigsten Bände der Hauptakte fehlen. Obendrein jede Menge Nebenspuren. 2 Tonbänder, 2 Filmrollen, auch mit Aktaufnahmen von Rosemarie im Taunus, der Taschenkalender von 1956, ein privates Fotoalbum, 2 umfangreiche Bildermappen mit Fotos der Toten, auch Aktfotos, und mit zahlreichen Männer- und Frauenporträts von Prominenten und Unbekannten, von Verdächtigen und Unverdächtigen.
Selbst die Pornofotos von Irma, der Kollegin, sind verschwunden. Bereits ganz früh, obwohl der Staatsanwalt diese höchst selbst eingetütet und an die Kripo zurückgeschickt hat. Voyeuristen aller Orten.
Die 4 Prozessakten, knapp 800 Blatt, sind nie im Archiv angekommen. Brisante Akten, denn sie müssen jene Namen enthalten, die zu Rosis oberen 10.000 im Kundenkreis gehörten. Einen Vermerk, wo sie abgeblieben sein könnten, gibt es nicht.
Aber es gab sie. Das bezeugen Querverweise in den Konvoluten.
Einen Staatsanwalt, der gelegentlich zu Forschungszwecken in alten Akten kramt, wundert das überhaupt nicht.
Das kann bei irgendeinem Polizisten gelandet sein oder bei irgendeinem anderen. Man ist auch nicht mehr bei Anwälten ganz sicher, ob die nicht auch mal irgendwie die Akten da sich was geholt haben. Die Akten sind da auch herumgewandert. Ich habe zum Beispiel auch für den Zivilprozess, da hat man ja auch die Akten beigezogen. Die waren also ständig unterwegs. Also man weiß wirklich nicht, wer alles was hatte. Und das kann schon passieren, dass wenn man was in Anführungszeichen verloren geht.
Vorhanden aber ist das legendäre Notizbuch von 1957. Ein zierliches Büchlein in schwarzem Leder mit zartem Goldrand, an den Kanten ein wenig abgestoßen. Die Notizen darin in grüner Tinte oder Bleistift.
Es ist ein TEBE-Kalender Ausgabe A. Ein katholischer Kalender mit den heiligen Namen eines jeden Tages. Er enthält abgekürzte Eintragungen. Auffallend häufig werden nur Großbuchstaben benutzt. Auffallend auch die horizontalen Bleistiftstriche mit einem A oder B kombiniert. Im Anhang dann Zahlenkolonnen, einmal unter der Rubrik Kasse und dann jeweils unter den Anfangsbuchstaben der Monate.
Auch das Gericht, das 1960 das Urteil im Verfahren gegen Heinz Pohlmann spricht, setzt sich ausführlich mit dem Notizbüchlein und seinen Zeichen auseinander. Es geht darum herauszubekommen, ob und in welcher Höhe Rosemarie Nitribitt ihre Einkünfte dort vermerkt hat und ob von diesen Schätzungen auf Geldsummen in ihrer Wohnung geschlossen werden kann. Schließlich wird dem Angeklagten Raubmord vorgeworfen.
Das Urteil stellt fest:
Eine Zusammenrechnung der Eintragungen bei einem Schlüssel B gleich 100 Mark, A gleich 50 Mark ergäbe Einnahmen bis einschließlich 27. Oktober 1957 von 89.850 Mark, Ausgaben von 60.570 Mark.
Das Ganze an der Steuer vorbei, bleibt ein für jene Zeit beachtliches Sümmchen, aus dem sich leicht ein neuer Pelzmantel oder 3-Karäter und elegante Garderobe bestreiten lassen.
Von weit größerem Interesse dürften allerdings die Namen und Adressen sein, die im schwarzen Büchlein auftauchen.
Aber da ist nicht viel. Denn die Namen kommen zwar aus aller Herren Länder, aber lassen nur auf die Heerschar der reisenden Geschäftsleute schließen. Sie kommen aus Mailand, Surrey, England, New York, London, Zürich oder Barcelona. Allerdings ein leibhaftiger deutscher Fürst ist darunter, ein Friedrich, Prinz und so weiter und so weiter.
Eine heiße Spur etwa führt nach Griechenland. Es kostet die Kripo kaum glaubliche Überredungskunst, bis 2 Beamten genehmigt wird, per Bahn nach Athen zu reisen, um dort Offiziere zu verhören. Sie sollen bei einem NATO-Lehrgang in Ramstein Rosemarie kennengelernt haben. Aber die Offiziere der griechischen Monarchie dürfen nur von Landsleuten vernommen werden. Die Deutschen müssen im Nebenraum ausharren.
Dafür die weite und beschwerliche Reise. Was Wunder, dass die ausländischen Spuren nicht mit Nachdruck verfolgt werden und sogar bei Beginn des Prozesses im Sommer 1960 einige Rückfragen bei Interpol noch nicht beantwortet vorliegen.
Nur einer, der in die Mühlen der Ermittler gerät, kommt darin um. Rudolf Endler aus München.
In der Tat gibt es unter den Adressen den Namen Rolf Endler, München, Düsseldorf. Als man in Düsseldorf nicht fündig wird, bittet man die Bayern um Mithilfe. Die finden einen Lebensmittelkaufmann Rudolf Endler, 57 Jahre alt, und fackeln nicht lange. Vermutlich packt sie der Eifer, Jäger des Nitribit-Mörders zu sein.
Endler beteuert zwar, er sei in seinem Leben erst einmal kurz nach dem Krieg in Frankfurt gewesen, aber die Kripo-Beamten setzen ihm in einer fünfstündigen Vernehmung zu, behaupten, er sei nach dem Notizbuch der letzte Besucher bei Rosemarie Nitribit gewesen.
Dafür gibt es nicht den geringsten Hinweis. Tatsächlich steht dort unter dem 21.10. Da Moro, unter dem 25.10. H. Ra Zurü und unter dem 27.10. B. Sonst nichts. Der 29.10. ist der angenommene Todestag.
Die Beamten in München jedoch lassen nicht locker, besuchen am nächsten Tag sogar seine Frau. Dann folgen 6 Wochen lang immer wieder Verhöre, Unterstellungen, Anwürfe. Plötzlich tauchen die Beamten lachend bei ihm auf und gratulieren.
Sie haben aber ein Mordsglück, Herr Endler. Es ist alles in Butter. Jetzt können Sie wieder ruhig schlafen.
An diesem Tag erleidet Endler einen Herzinfarkt und ist am Tag darauf tot. Die Staatsanwaltschaft wird die Leiche beschlagnahmen und erst nach einer Sektion freigeben.
Am Tag seiner Beerdigung wird in der Illustrierten Quick Heinz Pohlmann eine Serie über Rosemarie und ihre Kunden ankündigen. Er, Pohlmann, wolle nun den wahren Täter finden.
Pohlmann ist zwar noch immer des Mordes verdächtig, aber inzwischen aus der Untersuchungshaft entlassen. Das Gerichtsverfahren gegen ihn wird erst 5 Monate später beginnen.
Die Illustrierte aus München schreibt vollmundig:
Jetzt spricht Pohlmann zu den Quick-Lesern. Nicht um seiner selbst, auch nicht um der Ermordeten willen gibt Quick ihm das Wort. Es geht um das Recht. Was Pohlmann geschehen ist, kann auch anderen widerfahren.
Wer ist dieser Heinz Pohlmann, der im Taschenbüchlein der Nitribit auftaucht, 1960 unter Anklage steht, dann aber freigesprochen werden wird?
2 Frauen, Marianne Bechtold, die zusammen mit ihrer Freundin, einer Polizeireporterin, recherchiert hat, und Inge Schulz, eine Nachbarin und Freundin von Pohlmann, zugleich aber seine Hauptbelastungszeugin.
Der Pohlmann hat so ein bisschen, wie man in Frankfurt sagt, den sogenannten Schlappeschammes für die Nitribit gemacht. Und er verkehrte also in einschlägigen Lokalen, ob Männlein oder Weiblein, der egal, groß, sah gut aus. Und er war im Grunde genommen ein kleiner, mieser Hochstapler oder Angeber oder sowas.
Der Heinz Pohlmann hat auf großem Fuß gelebt und hat sich in dieser Nachkriegszeit übernommen, finanziell. Mit Kleidern, mit allem, mit Ausgehen, mit allem. Der war auch sehr spendabel, von seinem ganzen Wesen her. War ein Gebildeter und Lieber. Ich kann gar nichts sagen. Der hatte Geld gebraucht und die hatte Geld. Man kann sich ja als Frau seinen Schwulen halten. Da hat man, wird man nicht belästigt und hat eben einen Mann an der Seite. Und da ist sie mit ihm, wenn sie Schmuck kaufen, Kleider, wenn sie in gute Geschäfte ist, wenn sie irgendwo hin ist, hat sie immer einen stattlichen, gut aussehenden, großen Mann bei sich gehabt. Und das war er. Und da wird er sich wohl gesagt haben, Mensch, die kann man ja mal von dem vielen Geld, was er hat, 20.000 vorlegen. Und dann ist er hin und hat eben mit ihr, brauchte er nie zu klingeln oder sich verabreden, er hatte einen Schlüssel oder er hatte ein Klingelzeichen oder ein Telefonzeichen, irgendwas. Und dann ist er hin und dann hat er gesagt, hör mal Mädchen, ich brauche mal schnell 20 oder 25.000 Mark.
Die Nitribit war nicht sehr intelligent, aber sie war halt clever und gebildet schon gar nicht und die konnte ganz schön keifen. Also jedenfalls, wir gingen davon aus, dass die mit dem Pohlmann, dass die Krach gekriegt haben und hin und her und dumm gefallen, dumm passiert.
Viele Indizien brauen sich gegen Pohlmann zusammen. Er ist ein notorischer Lügner, hat Betrügereien, Unterschlagungen begangen und ständig Geldsorgen. Zugleich muss er wissen, dass bei Rosemarie Nitribit Geld schon mal bündelweise herumliegt. Deshalb geht die Polizei auch von Raub aus, obwohl Schmuck und eine beträchtliche Geldsumme in der Wohnung gefunden werden.
In seinen vielen Verhören gibt Pohlmann nur das zu, was die Kripo ihm nachweist. Und auch dafür hat er lauter windige Erklärungen.
Er macht sich verdächtig, weil er nach dem Tod seiner Freundin Schulden begleichen und ein Auto bar bezahlen kann. Für den Zeitraum, der als Tatzeit aufgrund anderer Indizien angenommen wird, Dienstag, 29. Oktober 1957, zwischen 15.30 Uhr und 16.20 Uhr, hat er kein Alibi.
Außerdem gibt er vor, einen blauen Anzug getragen zu haben, muss aber nach erheblichen Gegenbeweisen einräumen, dass es ein mausgrauer gewesen war. Die Hose hatte er in einem seiner einschlägigen Lokale versteckt. Sie wies noch Spuren auf, die von Blut stammen konnten.
Kripo, Staatsanwaltschaft und Hessisches Landeskriminalamt sind sicher, den richtigen Mann zu haben. Das Verfahren vor dem Schwurgericht endet für sie mit einem Desaster. Freispruch mangels Beweisen.
Die Gerüchte werden nicht verstummen. Unter den Geschworenen hätten die zwei Frauen den Ausschlag gegeben, bezirzt vom Charme des Angeklagten. Ja, sogar der vorsitzende Richter habe sich blenden lassen. Nun, nach Jahrzehnten, ist Karl Dreisel bereit, das Beratungsgeheimnis zu lüften.
Wir waren einhellig der Meinung, dass der Herr Pohlmann nicht schuldig ist, dass er vielleicht das Geld genommen haben könnte als Trittbrettfahrer, das wäre vielleicht möglich gewesen. Und mangels Beweisen ist er deshalb freigesprochen worden, weil doch noch die Möglichkeit bestand, dass er das Geld, das wäre ja eine Unterschlagung gewesen, wenn man einer Leiche Geld stiehlt, dass er das Geld unterschlagen haben könnte. Aber die letzte Sicherheit hatten wir nicht, also Freispruch auf der ganzen Linie.
Aber das Hauptindiz, die mausgraue Hose?
Die Geschichte mit der Hose ist eine merkwürdige Geschichte, das ist richtig. Aber die Geschichte mit der Hose war die Grundlage für den Freispruch. Als Rosemarie Nitribet noch lebte, von zuverlässigen Zeugen einwandfrei vor ihrem Auto herlaufen, mit Pudel erkannt, war die Hose schon in die Reinigung gegeben worden. Das heißt also, der Blut- oder sonstige Fleck kann nicht durch die Tat an der Rosemarie Nitribet entstanden sein.
Man muss das Urteil gelesen, die Akribie gespürt haben, mit der sich das Gericht durch die Glaubwürdigkeit von Zeugen lotst, um ebenfalls zu der Überzeugung zu kommen, dass zwei Zeuginnen Rosemarie noch am Tattag nach 17 Uhr gesehen haben. Sie sind nicht die beiden einzigen, aber die überzeugendsten.
Folglich kommt eine Zeitspanne für die Ermordung vom Abend des 29. Oktober bis zum vermutlichen Aufstehen der Nitribet gegen 11 Uhr morgens am 30. Oktober in Betracht. Und nicht nur eine Stunde am Nachmittag des 29. Oktober.
Zu diesem ganzen Komplex kommt noch dazu, im Zweifel für den Angeklagten. Und das hatten wir zu beachten.
Also ist er doch nicht von Pohlmanns Unschuld total überzeugt.
Von seiner Unschuld total überzeugt ist nicht der korrekte Ausdruck. Ich bin überzeugt davon, dass er nicht getötet hat.
Mit diesem Ergebnis des Verfahrens hätte die Staatsanwaltschaft wieder von vorne beginnen müssen. Die über 500 Spuren aufklappen und die Alibis nun auch für die Nacht vom 29. auf den 30. und für den Morgen ansehen müssen, die keineswegs bei allen abgefragt, geschweige denn überprüft worden waren.
Sie tut es nicht. Sie bleibt dabei, Pohlmann war's. Aber sie ficht das Urteil auch nicht an.
Die Kripo ist bis heute überzeugt, den richtigen Täter gefunden zu haben. Sie lässt ihn in der Folge beobachten, sogar in München, wo er hingezogen ist und später auch stirbt.
Seine Belastungszeugin Inge, die Nachbarin, wird er aber vorher noch einmal besuchen.
Und da klingelte es. Da haben wir uns wie immer begrüßt. Ich habe damit gerechnet, dass du kommst. Und er sagt, da hast du Angst. Sag ich, ich habe doch vor dir keine Angst. Und dann sagt er, bist du immer noch überzeugt? Das sage ich, ja. Und da sage ich, Heinz, ich halte es so zu dir, aber ich bin überzeugt, warum. Und das habe ich ihm erklärt. Und da hat er gesagt, leg dich mal aufs Sofa. Da habe ich mich aufs Sofa gelegt. Und da hat er sich vor mich gekniet und hat die Hände um meinen Hals. Und da sagt er, jetzt mach mal, als ob du hoch wolltest. Glaubst du, dass, wenn ich jetzt hier sitze und die Hände hier an deinem Hals habe, ein Kampf stattfinden würde? Ich brauchte nur einmal zuzudrücken und er wäre weg. Und es hat ein Kampf stattgefunden. Es muss also jemand Schwächeres als ich gewesen sein, hat er gesagt. So.
Danach hat er sich nie mehr bei Inge Schulz gemeldet.
Die Theorie, dass es jemand Schwächeres, vielleicht gar eine Täterin war, hatte auch die Kripo. Eine Zeit lang verdächtigt sie die letzte Putzfrau. Vielleicht auch, weil unter der blutenden Wunde ein Handtuch lag. Welcher Täter macht so etwas? Und wegen der eher feinen Fingernagelspuren am Hals.
Frankfurterinnen, die diese Frau bis heute kennen, halten eine Täterschaft für ausgeschlossen.
Der Staatsanwalt, der eine frühere Tropenkrankheit von ihr zur Kenntnis nehmen musste, notiert, dass sie
für den Fall einer strafbaren Handlung in die Narrenfreiheit flüchten wird. Daher, eine normale Vernehmung, zum Beispiel unter Vorhalt von Widersprüchen, verspricht zurzeit keinen Erfolg.
Lassen nun die Akten neue Rückschlüsse zu, eine verwegene Hoffnung bei einem Bestand, der nicht vollständig ist, bei dem vermutlich die wichtigsten Spuren fehlen. Aber immerhin ein paar Neuigkeiten gibt es schon.
Rosemarie hatte einen jungen Verehrer. Verehrer ist nicht ganz richtig, denn vieles spricht dafür, dass er ein Freier war. Sicher ist, dass er sie nicht in Ruhe ließ. Sie sogar immer wieder beobachtete, genauer ausspionierte.
Er ist einer der vielen, die sich freiwillig melden, möglicherweise nur, weil er ihr zusammen mit einem Strauß Nelken eine Visitenkarte geschickt hat und nun befürchten muss, dass die Polizei die Karte findet.
Unter den zahlreichen Visitenkarten aus aller Welt wird die Polizei seine nicht finden. Stattdessen erhält sie aber einen streng vertraulichen Hinweis vom Ehemann der Putzfrau seines Elternhauses.
2-3 Wochen vor der Mordsache soll der Sohn, während der Vater in Jugoslawien in Erholung war, die N mit 2 anderen Frauen in der Wohnung empfangen haben. Bei dieser Gelegenheit soll er sich vom Hausmädchen Geld geliehen haben.
Der Akademikersohn ist zwar ein kleiner Aufschneider, zugleich aber auch ein ganz guter Informant. Auf den vertraulichen Hinweis reagiert der 19-Jährige verblüffend professionell.
Erstens habe ich dazu zu sagen, nein. Zweitens weiß ich das hundertprozentig. Und wenn mir bekannt wäre, wer das gesagt hat, würde ich gegen diese Person wegen Verleumdung vorgehen.
Andererseits, für die Wahrheitsfindung in eigener Sache müssen ihm die Beamten hier und da auf die Sprünge helfen.
Das muss ihn nicht verdächtig machen. Schließlich ist er minderjährig, wohnt noch bei seinen Eltern. Da muss er extrem vorsichtig sein. In jener Zeit hat zum Beispiel ein Lehrling, dessen Besuch bei der Nitripit herauskam, seine Ausbildungsstelle verloren.
Spannend ist dieser Zeuge, weil er selber zugibt, aus Neugierde abends öfter vor der Stiftsstraße 36 gewesen zu sein. Er wollte wissen, ob es stimme, dass
einige feste Freunde, die um ungehinderten Zugang zu ihrer Wohnung zu haben, im Besitz ihres Briefkastenschlüssels waren und die dadurch Gelegenheit hatten, den im Briefkasten aufbewahrten Wohnungsschlüssel zu übernehmen.
Es stimmte. Von diesen Zeugen erfahren die Ermittler auch, dass Rosemarie mit ziemlicher Sicherheit in Bad Godesberg gewesen ist. Und dort
will die Nitripit einen Kreis von Verehrern gehabt haben.
Eine andere Zeugin will von ihr erfahren haben, dass sie sich für einen Mann aus Bonn eine Peitsche angeschafft habe.
Eine ihrer Kolleginnen gibt zu Protokoll.
Von der Rosemarie weiß ich, dass sie in Bonn einen Bekannten hatte, von dem sie angab, dass er ihr Freund sei. Von diesem Freund hatte sie einmal einen afghanischen Hund leihweise überlassen bekommen. Sie sagte, dass sie von diesem Mann monatlich einen Betrag von 1000 D-Mark bekomme. Sie ist zu ihm nach Bonn gefahren, auch er war hier bei ihr und hat bei ihr übernachtet.
Mehr Hinweise auf die Bundeshauptstadt sind im Aktenbestand des Archivs nicht zu finden. Es sieht nicht so aus, als ob man von höchsten Kreisen sprechen könnte.
Bleibt nachzutragen, dass zwar der Handflächenabdruck des jugendlichen Voyeuristen überprüft wird, er aber nicht, soweit ersichtlich, nach seinen Alibis befragt wird.
Dies Kind, meine Herren, das heißt Rosemarie, die schob schon sehr früh ihren Rock übers Knie.
Hoppla, mein Herr, ich bin so frei wie besten.
Wie schade, Kind, der kriegt das Geld am ersten. Das Mädchen mit Namen Rosemarie, das braucht viel Moneten für Kost und Logis.
Mensch, Meier, lass dich doch nicht lumpen.
Seit die Ermittlungen in der Mordsache Rosemarie Nitripit auf Touren kommen, entspannen sich um die Tonbänder wilde Geschichten. Heimliche Mitschnitte von Liebesspielen sollen darauf sein. Nicht nur Schlüpfriges, nein, Sexualität in Spielarten, die Mitte der 50er Jahre abartig genannt werden.
Sollte die Aussage, die eine ehemalige Putzfrau gemacht hat, durchgesickert sein, wäre dies begreiflich.
Ich gebe zu, dass die Nitribit sich schon nackt zeigte. Aus ihren Erzählungen weiß ich, dass sie gern Frauen sieht und Frauen liebt. So weiß ich, dass sie mit einer gewissen R lesbisch verkehrt. Ich weiß auch, dass sie den normalen Geschlechtsverkehr mit Männern nicht besonders interessant fand. Zu diesem Zwecke hat sie sich eine kleine Peitsche und ein Stöckchen besorgt.
Sadomaso-Spielchen werden auch von anderen bezeugt. Der letzte Freier lässt sich von ihr als Sklave peitschen. Sie selber hat Striemen am Rücken, als sie wieder einmal nackt Irma die Tür öffnet. Und Verkehr zu dritt ist auch mehrfach glaubhaft belegt.
Für eine Zeit, in der nicht Oswald Kolle, sondern die katholische Kirche das Hoheitsrecht über die Sexualität hat, ist solches Gebaren fast gefährlich. Vielleicht auch lebensgefährlich.
Auf den zwei Tonbändern wenig von alledem. Die Bänder sind zwar verschwunden, wie ebenso vieles, aber die Abschriften sind vorhanden.
Auf einem hat Rosemarie, vermutlich heimlich, ein Gespräch mit einer ihrer Kolleginnen aufgezeichnet.
Es geht um Männer, Männer und nochmals Männer. Es geht um Kleidung und um Geld. Es geht um die gemeinsame Kollegin Irma, die viel raffinierter als sie beide sei, weil sie die Männer richtig auspresst, wie eine Zitrone. Tja, und dann planen sie einen Dreier mit einem Freier, der seine Qualitäten schon unter Beweis gestellt hat. Also doch ein wenig Hurengeflüster.
Und Hurenträume. Ab und an unterbrochen von Rosemarie, die den Refrain »Ce magnifique« intoniert.
Wenn Liebe kommt, dann sagt ein jeder prompt, oh la 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 la, c'est magnifique. Und Liebe schreibt, man liebe, wenn sie bleibt, oh la la la, c'est magnifique. Doch wenn sie geht, dann sagt man ganz diskret, oh la la la, das ist nicht tragique. Mit einem Wort versteht man sich sofort, c'est magnifique.
Nehmen wir mal an, da ist ein Mann, der der Welt nicht unbekannt ist. Von ihm ein Kind haben, das aber niemand weiß. Aber das wäre für mich eine innere Befriedigung. Wo die ganze Welt von spricht, oder hier aus Frankfurt ein steinreicher Kerl. Also von dem Schubert selber. Von dem möchte ich ein Kind, oder von dem, wie heißt der andere, oder aber der aus Kronberg. Oder aber irgendjemand, so ein Kopf, Berthold Beitz, dem Krupp sein Generalbevollmächtigter.
Liebe geht, dann sagt man ganz diskret.
Der sieht so gut aus, der Junge. Der hat ein markantes Gesicht, aber mein Gott, bei dessen Geld, da könnte er aussehen wie ein Hutzel oder so. Groß, nett, männlich, mit dem ging ich. Aber wenn ich mit dem schlafen ginge, der müsste mir ein Kind aufhängen.
Bertolt Beitz, der fantasierte Vater ihres Kindes, der ferne Unbekannte, wird einige Zeit später in der Nitribit-Affäre eine bemerkenswert dubiose Rolle spielen. Heimlich und gar nicht als ein ganz toller Junge, wie Rosemarie ihn sah.
Er wird über Hamburger Mittelsleute und unter dem Pseudonym Joachim Hansen für die Firma Krupp an Heinz Pohlmann herantreten. Der des Mordes verdächtigte Handelsvertreter, gerade aus der Untersuchungshaft entlassen, lässt die Serie ankündigen, Quick sucht den Mörder der Rosemarie Nitribit.
Das muss auf der Villa Hügel alarmierend gewirkt haben, denn Harald von Bohlen und Halbach, der jüngere Bruder des alleinigen Firmenbosses Alfred Krupp, war einer der Besucher in der Stiftstraße.
Bertolt Beitz, um den Ruf des Hauses Krupp besorgt, entwickelt einen Plan. Schweigegeld für Pohlmann. Allerdings juristisch verklausuliert, als Verkauf von Pohlmanns Urheberrechten an seinem Nitribit-Stoff. Ein Vertragsentwurf über 250.000 Mark entsteht.
Das feine Geflecht hält nicht lange. Nachdem die Quick die angelaufene Serie plötzlich stoppt, kommen Gerüchte auf, es sei wohl Kohle gegen Schweigen geflossen.
Zur gleichen Zeit gerät die Quick unter Druck. Der Deutsche Presserat wird aktiv und sie verliert Anzeigen. Der Entzug der Annoncen, eine tödliche Strafaktion für eine Illustrierte, könnte auch die Initiative anderer Industriebarone gewesen sein, die ebenfalls ihren Namen in Pohlmanns Text erwarten mussten.
Pohlmanns schöne Geldquelle aus Hamburg versiegt, bevor sie richtig zu sprudeln beginnt. Wo nichts mehr gedruckt wird, muss nichts mehr erkauft werden. Eine Rate über 20.000 Mark wird er erhalten. Jahre später noch einmal einen winzigen Nachschlag.
Pikanterweise aber wird es Harald von Bohlen und Halbach selber sein, der detailgetreu die Aktivitäten von Beitz im Namen von Bruder Alfred in einem ausführlichen Bericht an den Oberstaatsanwalt Heinz Wolf in Frankfurt darlegt.
Auch dies ein pikantes Detail: Oberstaatsanwalt Heinz Wolf, dem die schriftliche Einlassung genügt, um nicht weiter den Komplex Schweigegeld und eventuelle Mitwisserschaften Dritter zu verfolgen. Dieser Heinz Wolf war direkt nach dem Krieg der Verteidiger von Alfred Krupp im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess.
In diesem Schreiben wird auch das Dilemma deutlich, in das der beschützte Harald durch seine Beschützer geraten war.
Auch bei dieser Gelegenheit wies ich darauf hin, dass ich nicht dahinter stünde, dass ich vielmehr von Tag zu Tag klarer sähe, wie der Druck der drohenden Veröffentlichung mich jeglicher Freiheit beraube und zudem nervlich schwer belaste. Deshalb hätte ich mich schon mit der Möglichkeit einer Veröffentlichung abgefunden und erhoffte sie beinahe.
Bereits 2 Tage nach dem Auffinden der Leiche wird Harald von Bohlen und Halbach im Frankfurter Polizeipräsidium vernommen. Seit März des Jahres will er Rosemarie gekannt haben und das erste Mal mit ihr in einer Pension abgestiegen sein.
Fest steht, dass die Pension auffällig nicht gekennzeichnet war. Der Eingang war wie der eines Privathauses. Nach dem damals von mir gewonnenen Eindruck dürfte die N dort gut bekannt gewesen sein. Ich meldete mich seinerzeit auf einen anderen Namen mit der N als Ehepaar an. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die N mich dazu ermunterte, indem sie sagte, der Zettel werde ja doch nicht abgegeben.
Von der Pension und ihrem Besitzer, auch von anderen Absteigen, die ab und an von Zeugen erwähnt werden, ist in den Akten nichts zu finden.
Von Bohlen und Halbach entwickelt Sympathie für Rosemarie. Eher freundschaftlich sei sein Verhältnis zu ihr gewesen. Er habe ihr deswegen gar nicht so viel Geld gezahlt, aber jedes Mal kleinere Geschenke mitgebracht.
Die N, die mir sympathisch war, gefiel mir als Kerl, wobei sie mir natürlich auch als Mann gefiel. Bei weitem nicht bei jedem Besuch kam es zum GV.
Laufende Zuwendungen seien nicht geflossen und jedes Gespräch über Ehe habe er abgewendet. Ja, fotografiert habe er sie, aber die Nacktaufnahmen seien nicht von ihm. Die stammten wohl von Irma.
Die Alibis des Krupp-Sohns werden 2 Tage später in Essen von der dortigen Kripo bei den Angestellten überprüft und mit dem Vermerk nach Frankfurt weitergeleitet.
Die Aussagen der jetzigen Betreuerin des Herrn Harald von Bohlen und Halbach können nicht bezweifelt werden. Bei aller wirtschaftlichen Bedeutung der Familie Krupp von Bohlen und Halbach herrscht dort eine streng solide und patriarchalische Lebensführung.
Man ist geneigt zu sagen, drum. Viele in Essen werden erleichtert gewesen sein, dass Bertha Krupp wenige Wochen zuvor gestorben war.
Für die 3 Nächte vom 29. Oktober bis 1. November fehlen abgesicherte Alibi-Überprüfungen. Aber der Essener Beamte beruhigte.
Es ist kaum glaubhaft, dass Harald von Bohlen und Halbach in den kritischen Nächten von Essen nach Frankfurt und zurückgefahren ist, ohne dass seine Abwesenheit bemerkt worden wäre.
Die wesentliche Frage bei einem Mord, die auch für einen Krupp gelten muss, ist die des möglichen Motivs. Nach allem, was ersichtlich ist, fehlt es daran schon im Ansatz.
Eine Episode, die die Freundin Irma schildert, ist da in mancher Hinsicht aufschlussreich.
Am Donnerstag oder Freitag der vergangenen Woche hat sie mich abends gegen 17 Uhr besucht. Der Zweck ihres Besuches war, dass sie einen Brief von mir vorgelesen haben wollte. Sie war eigentlich sehr dumm und konnte außer ihrem Namen kaum was schreiben. Dieser Brief, den sie mir dann gab, war in einer kaum leserlichen Handschrift geschrieben. Darin stand, dass er nicht am Sonntag kommen könnte, da er eine Verwandte oder Tante in Baden-Baden besuchen müsste. In dem Brief stand weiter, dass er am Dienstag kommen würde. Sonst stand noch einiges von Liebe in dem Brief. Der Briefschreiber müsste in Rosi sehr verliebt gewesen sein. Eine Unterschrift stand in diesem Brief. Ich hab sie gelesen, mir fällt sie aber nicht ein. Zu diesem tollen Bekannten hat sie mal erwähnt, dass er Harald heiße. Dieser Brief war auf einem Blatt normalem Papier geschrieben, mit beinahe schwarzer Tinte. Die Schrift war steil und die Buchstaben waren ziemlich zusammengedrückt.
Die Unterschrift von Harald von Bohlen und Halbach ist extrem steil und in schwarzer Tinte. Vermutlich also war der Brief von ihm. Es geht allerdings aus dem vorliegenden Aktenbestand nicht hervor, ob man Irma Unterschriften von Harald II. Vorgelegt hat.
Also gute Nacht. Träume süß. Gute Nacht. Übrigens, Rebecca, lass die Maikäfer nicht wegfliegen, die in dem Karton drin sind.
Ein paar vertrauliche Sätze, einige Musikaufnahmen, dazwischen ganz alltägliches Geplauder. Das enthüllt die Umschrift des Tonbandes, das Harald von Bohlen und Halbach Rosemarie geschickt hat.
Ich möchte die Bitte aussprechen, dass du den kleinen Christophorus nicht nur als allmächtigen Schutzheiligen betrachtest. Alles und alle Dummheiten der Menschen kann er nicht verhindern, sondern dass er dich immer daran erinnern möchte, dass du beim Fahren ein bisschen vorsichtig bist und nicht so ganz plötzlich in die Kurve gehst oder frech überholst. Also immer brav sein und nicht an Stellen parken mit Parkverbot.
Vielmehr ist es nicht. Ein bisschen mehr als Freundschaft, aber auch ein bisschen weniger als Liebe.
Zurück bleiben die vielen Rätsel über ihren Tod. Und zurück bleibt eine merkwürdige Passage auf dem Tonband, das der Stenograf zu entschlüsseln versuchte.
Ich komme zu folgendem beinahe sicheren Ergebnis. Ganz unterdrückte Unterhaltung. Fast deutlich werdend, wie Sie wünschen. Die Worte müssen unmittelbar an der Eingangstür gesprochen sein. Dann zweimalige Rufe wie »Lass mich los, lass mich«, ganz leise natürlich. Dann habe ich aber mit unverkennbarer Deutlichkeit die in der Sie-Form ebenfalls ganz leise vernehmbaren, von grenzenloser Angst herausgepressten Worte gehört, »Lassen Sie mich los«. Dann endet der Ablauf des Bandes mit einem Knacks.